in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten. Diesmal mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 5. März, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist der Fabian mit folgenden Themen. NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg. JHW sauer auf Petitionsausschuss, der Verantwortung im Fall Ahmetovic abschieben will. Und zu guter Letzt Protest gegen weitere Einschnitte in Flüchtlingsrechte vor Ort bei der Freiburger SPD. Tumilan Silva Kumaran arbeitet als Journalist bei der Südwestpresse. Er hat nicht nur die Fortexistenz des Ku Klux Klan in Schwäbisch Hall belegt, sondern auch zum Tod des tief in die Nazi-Szene verstrickten Florian Heilig aus Eppingen recherchiert. In der 4. öffentlichen Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg ging es unter anderem um den Tod von Florian Heilig, der kurz vor seiner Zeugenaussage zum NSU in sein Auto verbrannt ist. Tumilan Silva Kumaran wurde als Sachverständiger in dieser Sitzung befragt. Michel von Radio Dreieckland sprach mit ihm in der Mittagspause der 5. NSU-Untersuchungsausschuss-Sitzung.
Wenn man von heute her guckt, was muss der Ausschuss machen, um da Licht ins Dunkel zu bekommen?
Also zunächst mal ist es ganz wichtig, das Umfeld von Florian Heilig abzuklappern. Es gab sowohl von der Mutter, von der Schwester, Entschuldigung, als auch vom Vater Hinweise darauf auf eine Neonazi-Szene rund um Heilbronn. Da wurden auch Namen genannt. Man muss unbedingt schauen, ob es aus dieser Szene Kontakte gibt zum NSU oder zu anderen rechtsextremen Netzwerken.
Ein Name, der genannt war, war der kroatische Ex-Söldner Frantic, welches richtig verstanden habe, der als ein Dominator in der Szene und auch als Auftraggeber in der Szene auch für Florian Heilig selbst fungiert haben soll, wenn man den Schilderungen der Familie vertraut.
Das war einer dieser Namen. Das ist auch eine sehr extreme Person. Es wurden aber auch andere Namen genannt. Das waren vorwiegend Namen von NPD-Funktionären, vom Landesvorstand der NPD hier in Baden-Württemberg, aber auch von jüngeren Personen aus der Heilbronner Neonazi-Szene.
Florian Heilig, der Hajo Funke hat mal gesagt, so oder so. Die Eltern haben heute gesagt, er ist von zwei Seiten unter Druck gesetzt worden. Auf der einen Seite von den Sicherheitsbehörden, namentlich Big Rex, nachdem er verhaftet worden ist bei der 1. Mai-Demonstration in Heilbronn 2011 als Melkkuh behandelt worden. Und auf der anderen Seite fortgesetzter Druck aus der rechten Szene, ja nicht etwas zu sagen, beziehungsweise weiter ihn zu erpressen, Bodengänge weiter zu machen. Also wenn man diese Konstellation anguckt, bezogen auch auf die Todesumstände, sind alle Varianten möglich? Oder warum hat die Polizei nicht weiter ermittelt oder die Sicherheitsbehörden?
Also Melkkuh, das war ja einer dieser sehr einprägsamen Formulierungen, die gewählt wurden. Es ist auch gefallen, dass sich Florian Heilig wie eine Tankstelle gefühlt hat. Die Beamten kamen, um die Informationen abzuzapfen. Man muss auch die Rolle von Big Rex, dieses Aussteigerprogramm vom LKA, hinterfragen, genau beleuchten. Auch mal schauen, welche Protokolle gibt es denn in der Zusammenarbeit zwischen Florian Heilig und Big Rex? Welche Informationen hat er geliefert? Was wurden mit diesen Informationen gemacht? Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist die schlampige Ermittlungsarbeit, wie die Schwester hier vorgetragen hat, der Polizei, die nicht alle Spuren ausgewertet hat. Zum Beispiel hat sie genannt, das Brandfahrzeug. In den Akten taucht auf, dass dort wohl ein Laptop gefunden worden sei. Die Schwester hat heute ausgesagt, dass dieser Laptop von der Familie selbst erst gefunden wurde, nachdem die Polizei das Fahrzeug schon freigegeben hatte und in einem Zustand, wo man davon ausgehen müsse, dass dieser Laptop nie angefasst wurde von den Ermittlern.
Das Gleiche gilt für das Handy, das nicht in den Akten auftaucht zum Beispiel und wo wer bekannt ist oder zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass es eine WhatsApp-Kommunikation bis wenige Stunden vor seinem Tod mit Freunden gegeben hat.
Da muss man auch fragen, wenn die Polizei so schnell zum Schluss kommt, dass es Suizid ist. Offenbar wurde zuerst genannt, dass es ein Suizid war wegen schlechten Noten. Später hieß es dann aus Liebeskummer. Wenn die Polizei so schnell zu diesem Ergebnis kommt, muss sie natürlich auch absolut sicher sein, dass dies zutrifft. Und dazu gehört für mich die Auswertung der Handydaten, der WhatsApp-Protokolle, mit wem hatte er gechattet, welche Nachrichten waren das. Gab es da vielleicht Hinweise darauf, wieso er sich, falls es ein Suizid war, auch tatsächlich umgebracht hat?
Wenn wir jetzt diese 3 Tage, die da ja für angesetzt worden sind, angucken. Wir haben bis jetzt erst die Zeugenliste des heutigen Tages. Heute wird ein Brandamt an sein. Wird das reichen, allein diesen Komplex aufzuhören?
Also die bisherige Zeugenliste lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Es sind teilweise Aussagen von den Familienangehörigen, die schon öffentlich wurden durch Medienberichte. Was mich viel mehr interessieren würde, ist dieser Freundeskreis, dieser rechtsextreme Freundeskreis, ehemalige Freundeskreis von Florian Heilig in Heilbronn. Man müsste von dort Personen laden und diese Personen fehlen auf der Liste.
Gäbe noch viel nachzubessern in der Ausschussarbeit.
Das auf jeden Fall, aber ich verstehe auch die Zwänge dieses Ausschusses, der einfach zu wenig Zeit hat. Und man muss auch sehen, insgesamt ist die Zeit viel zu wenig, um überhaupt voranzukommen. Deshalb frage ich mich, oder ich bin mir heute schon eigentlich ziemlich sicher, dass wir keine großen Sprünge erwarten können.
Soweit Tumilan Silva Kumaran im Gespräch mit unserem RDL-Kollegen Michel über den NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg und insbesondere über den Tod von Florian Heilig. Die Abschiebung der Freiburger Familie Ametowitsch mit 6 kranken, hilfsbedürftigen Kindern sorgt weiter für Diskussionen. Am Dienstag haben das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung und der Flüchtlingsrat knapp 7.400 Unterschriften für das Recht auf sofortige Wiedereinreise der Familie an Beate Böhlen, grüne Vorsitzende des Petitionsausschusses, und an den Pressesprecher des Innenministeriums los übergeben. Am Mittwoch hatte sich der Petitionsausschuss des Landtags dann noch einmal mit dem Fall zu beschäftigen. Als Berichterstatter war unter anderem Carlos Marie, Geschäftsführer des Freiburger Jugendhilfswerks, geladen. Mit ihm sprachen wir über den Fall Ametowitsch. Zuerst fragten wir, wie war es im Petitionsausschuss?
fasse es mal so zusammen. Es wurde höflich und eindrücklich die Leistung des Jugendhilfswerks hervorgehoben und sich auch dafür bedankt. Aber insgesamt hatten wir eher den Eindruck, es ging nur noch darum, wie kann man dieser Familie noch helfen. Es ging aber mit keinem Wort und auch mit keinem Statement der Abgeordneten auch nur annähernd um Selbstkritik, ob dieser Petitionsausschuss eine falsche Entscheidung im Oktober getroffen hat, als sie die Petition der Familie, der Frau Ahmetović, nicht angenommen hat und die Ausweisung entsprechend auch verfügt wurde und durchgeführt wurde. Darum ging es gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es wurde nochmal betont, es ist alles nach Recht und Ordnung abgelaufen. Es ist ganz klar auch, dass auch in Zukunft offensichtlich, das war der Tenor, auch in Zukunft man genauso handeln würde. Und man hat sich offensichtlich darauf zurückgezogen, uns irgendwie anzubieten, wir könnten ja vielleicht auch helfen. Es gab ganz skurrile Fragen auch dazu, ist schon interessiert, aber insgesamt waren es banale Fragen, teilweise sehr naive Fragen. Man hat gemerkt, dass die meisten Abgeordneten über die Situation der Romas in Serbien nicht informiert sind. Und ich habe dort auch betont, man kann gerne auch mal kurz in Google gehen. Dort findet man auf der ersten Seite schon zur Situation der Romas in Serbien mehrere Untersuchungen von Amnesty International zur katastrophalen Situation der Roma-Siedlung in Belgrad, in Niš und in Novi Sad. Und insofern kann man sich informieren. Es gibt übrigens eine neue Dokumentation der Bundeszentrale für politische Bildung. Das betone ich deshalb so, weil man schon von Politikern auch erwarten kann, dass sie immerhin da wenigstens mal reingucken, auch über Google nachzuforschen. Aber alles das hat nicht interessiert. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da ein ernsthaftes, selbstkritisches Hinterfragen der Entscheidung ist, sondern ganz klar, wir haben richtig entschieden. Es geht nur noch darum, hat das Innenministerium Recht gehabt, indem sie sich im Wesentlichen auf die Informationen der serbischen Behörden, also des Migrationsministeriums, oder haben wir mit unseren Berichten, tatsächlichen Berichten über die Realität, weil wir auch vor Ort waren, Recht. Nur noch darum ging es letztendlich, und ich hatte nicht den Eindruck, dass ernsthaft, also dass die Situation, die dramatische Situation der Familie tatsächlich auch ernst genommen wird.
Also Ihrer Meinung nach, der Petitionsausschuss könnte sich aber anders verhalten jetzt?
Der Petitionsausschuss könnte sich natürlich anders verhalten, zumindest ein politisches Signal geben, indem man zum Beispiel zunächst erstmal unabhängig von der rechtlichen Prüfung die Petition des Forums gegen Ausgrenzung aus Freiburg erstmal überhaupt auf die Tagesordnung setzt und darüber diskutiert. Da ist ja der Petitionsausschuss meiner Auffassung nach frei. Und dann zu prüfen, ob das rechtlich sozusagen auch Angelegenheit des Petitionsausschusses ist. Aber ich glaube, man schiebt das jetzt auf die Bundesebene, verneint die Zuständigkeit. Und das kennen wir aus dem politischen Alltag. Das ist die beste Möglichkeit, sozusagen von einer Ebene das auf die andere zu verschieben, um sich damit nicht mehr beschäftigen zu müssen. Den Eindruck hatte ich.
Sie haben es gesagt, das JHW war mehrmals vor Ort bei der Familie in Niš in Serbien. Jetzt erst kürzlich wieder war eine Delegation vom JHW in Niš. Kurz zusammengefasst, wie stellt sich die Situation momentan dar?
Ja, katastrophal nach wie vor. Also ich meine, warum sollte sich die Situation verändert haben? Wir reden hier von einem Elendsviertel, von einem Slum mitten in Europa. Man muss sich das einfach vorstellen. Wir hatten das ja bei anderer Gelegenheit schon dargestellt. Also nasse Wände, katastrophale hygienische Bedingungen, keine echte Toilette, nur Kaltwasseranschluss. Hier können eigentlich Kinder nur krank werden, vor allem Kinder. Aber auch Frau Ahmetović, die ja die Hepatitis B hat, das ja sie diagnostiziert hat, ist selbst krank und kaum in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern. Der Vater kümmert sich nicht drum, das hatten wir aber schon öfters gesagt. Das wurde inzwischen gar nicht mehr angezweifelt, immerhin. Also zumindest vom Petitionsausschuss nicht, vom Innenministerium ja nach wie vor. Also das heißt, die Situation hat sich nicht verändert und wir sind in einer gewissen Weise auch unsicher, ob wir der Familie tatsächlich helfen können, weil Sie können sich vorstellen, eine sechsköpfige Familie, da wäre es schon in Freiburg schwierig, eine sozusagen unabhängig davon, ob sie Roma sind oder nicht, eine Wohnung zu finden. Das Gleiche gilt für Serbien. Also wir sind sehr verzweifelt. Wie können wir dort eine Wohnung finden, eine adäquate, oder ein Haus kaufen unter Umständen? Also da sind wir im Moment dran und werden natürlich weiter auch die Unterstützung dieser Familie gewährleisten, auch finanziell über die Nichtregierungsorganisation.
Im Fall von Abschiebungen stellte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Beate Böhlen von den Grünen, sich die Frage, ist es nicht besser, man schickt für Sonderfälle Begleiter mit? Gemeint waren Sozialarbeiterinnen, Dolmetscherinnen oder eben auch Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen. Was ist von diesen Gedankengängen Ihrer Meinung nach zu halten?
Also, das ist die bloße Naivität, ja. Sie meinen doch nicht ernsthaft, also das Jugendhilfswerk sowieso nicht. Also wir würden uns dazu nicht bereit erklären, dass wir uns zukünftig oder irgendein Kinder- und Jugendträger oder auch ein anderer Träger oder das Rote Kreuz, wobei da müsste man das Rote Kreuz selbst fragen, sich an diesen Abschiebungen beteiligt. Dann merkt man ja auch, dass das Thema verfehlt ist. Es ging darum, dass diese Abschiebung unseres Erachtens aus humanitären Gründen auch gesetzlich im Hinblick auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz, als das noch hier war, aber auch internationales Recht, der UN-Kinderrechtskonvention, unserer Auffassung nach nicht dem geltenden Recht entsprochen hat, wo sich auch die Bundesrepublik verpflichtet hat, was den Kinderschutz betrifft. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, ja, man hätte es ja auch begleiten können. Und was soll das? Das ist naiv, ja. Und vor allem, wir würden uns, ich kann ja nur fürs Jugendhilfswerk reden, selbst wenn wir eine Hilfsorganisation wären, eine internationale, würden wir uns an solchen Abschiebungen nicht beteiligen, weil wir grundsätzlich gegen diese Abschiebung sind von Roma-Familien, ja. Und insofern ist diese Debatte, es ist unglaublich und empörend, ein solcher Vorschlag.
Also von hier aus wäre auch keine adäquate Unterstützung der Familie Ahmetović zum Beispiel mit finanziellen Mitteln gewährleistet?
Naja, ich weiß nicht, wie lange wir diese Familie unterstützen können. Wir haben zwar erhebliche Spendengelder bekommen, immerhin 14.000 Euro oder mehr, aber man stelle sich vor, auch bei den Preisen dort in Serbien, wir können da kein Überleben sichern in dem Sinne. Auch die Sozialhilfe von umgerechnet von Dinar auf Euro von 135 Euro, glaube ich, wird dieses Überleben einer Großfamilie so einfach nicht sichern. Es ist auch naiv zu glauben, dass wenn man da ein paar deutsche Sozialpädagogen, meinetwegen auch mit serbischen Kenntnissen dorthin schickt, dass man da tatsächlich was bewirken kann. Das kann man nicht von außen. Es muss sich an der serbischen Politik gegenüber Romas was ändern. Ja? Da gibt es die große Kritik von führenden internationalen Hilfsorganisationen an Serbien. Gerade deswegen ist es ja so absurd, dass das Innenministerium und der Ministerpräsident Kretsch sich ausgerechnet auf diese Behörden zurückzieht, aus den Aussagen dieser Behörden, die übrigens auch von der EU-Kommission deutlich kritisiert werden. Es gibt auch Stellungnahmen der EU-Kommission zum Verhalten der serbischen Regierung gegenüber Romas, auch zu dem Abriss von Siedlungen in den letzten 4 Jahren übrigens. Ja. Auch alles zu erfahren aus heutzutage modernen Medien, kein Problem. Man kann gerne in Google reingehen. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es ist empörend ein solcher Vorschlag. Es ist Augenwischerei. Und dass das ausgerechnet von der Vorsitzenden, von der ich viel halte und viel Respekt habe, kommt, finde ich eher peinlich.
Der mediale Fokus ist sehr auf diesem Fall Ahmetović. Ist der Fall Ahmetović ein Einzelfall oder gibt es Ihrer Meinung nach mehrere Fälle Ahmetović?
Natürlich ist das nicht ein Einzelfall. Natürlich leben da über 3000 Menschen und es gibt eine 8-köpfige Familie, die offensichtlich die Mitarbeiter dort kennengelernt haben unter ähnlichen Bedingungen. Das ist doch klar. Wir haben nur diesen Einzelfall in den Fokus gestellt, weil wir zufällig uns dieser Familie angenommen haben und sie hier in Deutschland betreut haben. Und dass das exemplarisch jetzt sozusagen deutlich macht, wie Flüchtlingspolitik funktioniert in Deutschland, ja, das ist gut und nicht schlecht. Nur natürlich gibt es hinterher, wir haben Kontakt nach Konstanz, nach Langenargen, wo die Familien jetzt übrigens nicht abgeschoben worden sind, vielleicht auch wegen der Öffentlichkeitsarbeit, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben leider, das wissen wir ja. Natürlich gibt es schon in Wartestellung überall in Deutschland Roma-Familien, die unter Umständen unter gleichen Bedingungen hier leben und entsprechend abgeschoben werden in Roma-Lager. Also insofern gibt es für mich keine Aufwertung und es heißt ja immer so schön, auch in anderen Zusammenhängen, wenn man den, auch wenn ich hier nicht den Zusammenhang direkt ziehen will, aber wir wissen ja, dass es auch immer heißt, wenn du einen rettest, rettest du viele letztendlich. Also Sie kennen das ja jetzt im wörtlichen Sinn übertragen. Wir kümmern uns im Moment jetzt nur um den Einzelfall. Das heißt aber nicht, dass ich aus dem Fokus verliere, dass es den Romas generell übrigens in Europa, auch in den EU-Staaten, wir sind ja nicht naiv, in Rumänien, in der Nachbarschaft, in der Slowakei, teilweise in Tschechien, wo Mauern gebaut werden, wo die Wasserleitungen gekürzt werden. Wir kennen diese ganzen Nachrichten, ja, wo bewusst Romas diskriminiert werden. In Deutschland übrigens wollen wir jetzt nicht so weit gehen. Die Romas werden auch in Deutschland massiv diskriminiert in den Großstädten. Bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, bei der Frage der Bildung und der Ausbildung. Also tun wir mal alle nicht so. Ich weiß ganz genau, dass das mehr Dimensionen hat als die Familie Ahmetović.
Was erwarten Sie nun im Hinblick auf den Fall Ahmetovic, aber auch im Hinblick auf nächste Abschiebungen? Wahrscheinlich sind ja wieder Abschiebungen Ende März zu erwarten. Was erwarten Sie da von der grün-roten Landesregierung nun?
Nichts mehr. Ehrlich gesagt, was soll ich denn noch erwarten nach diesem Petitionsausschuss gestern? Im Grunde genommen wurde dort verkündet, wir werden das weiter so machen. Es ist ja jetzt klar, es ist ja auch noch verstärkt worden über den Beschluss des Bundesrates, der von Kretschmann ja unterstützt wurde, vom Ministerpräsidenten, dass jetzt Serbien eben auch ein sicheres Herkunftsland ist, zu dieser Kategorie sicheres Herkunftsland gehört. Und damit ist die Sache sozusagen für diese Politiker offensichtlich auch für das Innenministerium in Baden-Württemberg erledigt. Und wie Sie auch immer so schön sagen, à la Otto Schily, wir handeln nach Recht und Gesetz. Und alles andere interessiert uns an dem Punkt nicht. Die humane Situation interessiert uns nur insofern, offensichtlich, dass die neue Richtung, insofern wir vor Ort vielleicht auch mal helfen können. Ja? Nur, dass die ganzen EU-Programme, die in Serbien ja sich da gibt, dass dieses Geld zum Teil in den Sand geflossen ist und die Romas nichts davon gesehen haben, das wird bei der ganzen Sache nicht beachtet. Aber gut, letztendlich, ich denke, die Abschiebungen werden weitergehen. Es gab ja auch keine Abschiebung aus Freiburg. Es wird vielleicht so einen kleinen Rückzug geben in bestimmten Bereichen, die vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam sind. Man wird vielleicht Familien eben nur abschieben, wo es auch eine Bereitschaft der Familie selbst gibt. Aber letztendlich wird, wenn erstmal Gras drüber gewachsen, hofft man zumindest, es ist ja jetzt auch Wahlkampfzeit, wird man wahrscheinlich wieder zur Regel gehen. Und die Regel heißt, und das ist auch deutlich geworden gestern im Petitionsausschuss, es werden wieder Roma-Familien abgeschoben, unabhängig davon, wie ihr Einzelfall ist.
Enttäuscht von Grün-Rot?
Ob ich jetzt enttäuscht bin, wenn Sie mich das persönlich fragen, Sie mich das privat oder als Geschäftsführer des Jugendhilfswerks. Also was heißt ja enttäuscht von Brüt-Rot? Also ich bin kein Wahlkämpfer, ich gehöre beiden Parteien nicht an. Ich habe das nicht, ehrlich gesagt, nicht anders erwartet.
Das sagt Carlos Marie, Geschäftsführer des Freiburger Jugendhilfswerks. Mit ihm sprachen wir über den Fall Ahmetovic und die grün-rote Abschiebepolitik.
Heutigen Donnerstag bekam das SPD-Fraktionsbüro Freiburg Besuch. Besuch von einer kleinen Gruppe von AktivistInnen, die ihren Protest anmeldeten gegen das geplante Gesetz zur Neubestimmung des Aufenthalts- und Bleiberechts für Flüchtlinge, einem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung vorgelegt hat, der bereits im Bundesrat verhandelt wurde und am Freitag im Bundestag debattiert werden soll. Wir haben mit zwei der Aktivisten im Anschluss an den Besuch im Parteibüro gesprochen und sie zunächst gefragt, was sie denn gegen dieses neue Aufenthaltsgesetz haben.
Wir waren heute kurz bei der SPD für einen Besuch. Wir wollten den Herrn Gerler eigentlich erreichen. Der ist seines Zeichens SPD-Bundestagsabgeordneter von Wahlkreis Freiburg. Und an dem Gesetz haben wir einiges zu kritisieren. Unseres Erachtens nach ist es die stärkste Verschärfung des Asylrechts seit den 90ern. Vor allem wird es viel einfacher, Leute in Abschiebehaft zu nehmen, beziehungsweise auch Einreise- und Aufenthaltsverbote auszusprechen. Also es reicht zum Beispiel aus, dass die Geflüchteten sogenannte Schleuser als Fluchthelfer irgendwie bezahlt haben von Betrag, also mit einem erheblichen Betrag, 3.000 bis 20.000 Euro wurde, glaube ich, angegeben. Die Festung Europa ist so gut abgesichert eigentlich, dass jeder und jede Geflüchtete so viel Geld hinlegen muss, um überhaupt nach Deutschland zu kommen.
Ja, außerdem kann in Zukunft in Abschiebehaft genommen werden, wer bei der Einreise seine Identität verschleiert hat oder Identitätspapiere zerstört hat, was erfahrungsgemäß auf einen Großteil der Geflüchteten zutrifft, weil wie soll man denn nach Europa einreisen, ohne seine Identität zu verschleiern? Die Festung Europa steht ja leider sehr stabil. Also all diese Verschärfungen führen dazu, dass auf jeden Fall Flüchtlinge viel leichter in Abschiebehaft genommen werden und es ist davon auszugehen, dass das dann eben auch viel häufiger passiert. Es gibt auch in dem Gesetz, das ist ein weiterer Punkt, neue Abschiebungsgründe. Unter anderem soll in Zukunft deutlich leichter abgeschoben werden können, wer sich in Deutschland politisch so betätigt, dass, so heißt es im Gesetz, dabei die demokratische Grundordnung oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet wird. Offiziell heißt es, das diene dazu, um Islamisten leichter abschieben zu können. Was daraus in der Praxis wird, ist allerdings sehr fraglich und vermutlich sehr kritisch zu sehen, weil das natürlich leicht ausgedehnt werden kann auf Geflüchtete, die einer Organisation zugerechnet werden, die hier als Terrororganisation gilt, wie zum Beispiel die PKK und damit auch viele zum Beispiel Kämpfende in Syrien, die nach Deutschland fliehen aufgrund der Bedrohung durch den IS. Also auch das ist sehr kritisch zu sehen.
Ihr habt euch jetzt zum Protest eben im SPD-Büro entschieden, habt dem einen Besuch abgestattet. Die SPD ist ja nur eine von beiden Koalitionsparteien. Wo seht ihr die besondere Verantwortung der SPD? Was erwartet ihr von ihr?
Naja, die SPD bezeichnet sich immerhin noch gelegentlich als irgendwie linke Partei und in der SPD gibt es gerade zum Beispiel in der Jugendorganisation ja durchaus noch flüchtlingssolidarische oder asylbefürwortende Strömungen und naja, die SPD hat schon sehr unrühmlicherweise Anfang der 90er Jahre den Asylkompromiss mitgetragen, der zur faktischen Abschaffung des Asylrechts in Deutschland geführt hat. Es wäre sehr fatal, wenn die SPD jetzt wieder bei einer solchen Verschärfung mitmacht. Und ja, wir hoffen eben, dass es noch einige Menschen in der SPD gibt, die das nicht mit sich machen lassen und sich gegen so eine weitere Verschärfung stellen. Und das war auch der Sinn dieses Besuchs, um halt zu versuchen, dass die Menschen in der SPD, die noch nicht so weit gekommen sind, einfach jede Verschärfung des Asylrechts blind mitzutragen, vielleicht noch zur Vernunft kommen und sich gegen diesen Gesetzesentwurf stellen.
Und was war jetzt euer Eindruck bei dem Besuch? Konntet ihr eure Forderungen irgendwie loswerden? Sind die auf fruchtbaren Boden gestoßen?
Puh, also schwierig zu sagen. Man hat gemerkt, dass die Leute überrascht waren, dass plötzlich so ein paar AktivistInnen irgendwie vor ihrer Tür standen. Ich hatte den Eindruck, dass eher reserviert war. Immerhin wurde unserem Wunsch entsprochen, den Herrn Geiler anzurufen in Berlin. Das Fax wurde versendet. Es wurde uns noch angeboten, einen Termin mit dem Herrn Geiler auszumachen.
Aber morgen, wie gesagt, Debatte im Bundestag, dann wird man sehen, ob er vielleicht noch eine kluge Wortmeldung jetzt zusammenbekommt. Wo kann man sich denn weiter informieren zu dem Thema?
Also es gibt von verschiedenen antirassistischen Gruppen und Initiativen, vor allem aus Sachsen, ein Bündnis sozusagen gegen diese Verschärfung des Gesetzes. Und die Internetadresse von diesem Bündnis ist stopasyllaw.blogspot.eu. Da wird man Informationen finden. Für Anfang April sind auch Aktionswochen angekündigt. Im Moment wird es in der Linken leider, wird das Thema irgendwie noch gar nicht groß diskutiert, aber vielleicht ändert sich ja das und es würde uns freuen, wenn viele Leute sich bei den Aktionswochen beteiligen.
Protest gegen weitere Einschnitte in die Flüchtlingsrechte vor Ort bei der Freiburger SPD. Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest im Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten. Diesmal mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 5. März. Produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon war Fabian und die glimmerfreie Musik der Sendung stammte von La Baca de Sur. Tschüss und auf Wiederhören.